Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Was ist der Moment, an dem man merkt, dass die neue Snooker-Saison endgültig angefangen hat? Sind es die Turniere, die laufen? Nein, es sind die News, die so langsam Stück für Stück reintröpfeln und immer mal wieder für das eine A und das andere O sorgen. So auch diese Woche. Wir haben einiges zu besprechen heute bei Total Clearance. Damit herzlich willkommen an diesem Samstagmorgen. Und mein Name ist Christian Oehmicke und ich begrüße natürlich Kathi Hartinger bei mir. Hallo Kathi.
Guten Morgen, Christian. Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ja, also mit News können wir wirklich aufwarten nach dieser Woche. Es ging wieder ab in der Snookerwelt. Die Spannung war ja schon unglaublich groß, als plötzlich so durchsickerte, dass es vielleicht Nachrichten zu Fürth geben könnte, unserem Lieblings-Snooker-Standort zusammen mit Sheffield und Berlin vielleicht. Und da haben sich natürlich alle gefragt, ja, was ist denn mit Fürth? Was gibt es da zu verkünden? Und dann haben wir tatsächlich auch postwendend ein paar News bekommen. Also das sind schon wirklich die Neuigkeiten der Woche aus deutscher Snooker-Sicht, oder?
Absolut. Das ist ja vielleicht die beste Nachricht, die man seit langem mal zu Snooker in Deutschland hatte, nachdem uns das German Masters in Berlin letztes Jahr ja abhanden kam. Durch Corona, dass Paul Hunter Classic im Grunde gerade so ein bisschen am Verschwinden ist. Und alle haben eigentlich damit gerechnet, also zumindest auch ich, nachdem Snookerstars da getwittert hat, Mensch, wir haben hier News, aufregende News, die bald kommen, dass vielleicht das Paul Hunter Classic zurückkehrt. Aber nein, Kathi, das European Masters findet auf deutschem Boden statt, Ende Februar. Das heißt, wir haben Ende Januar in Berlin das German Masters als reguläres Weltranglistenturnier und knapp einen Monat später, ziemlich exakt einen Monat später, Ende Februar, das European Masters in der Stadthalle von Fürth. Das sind exzellente Neuigkeiten, finde ich. Zwei reguläre Weltranglistenturniere auf deutschem Boden, das ist hervorragend. Wenn das alles klappt, also ja, bombastische Nachrichten.
Ja, da haben sie sich absolut die richtige Jahreszeit natürlich ausgesucht, um Snooker in Deutschland zu veranstalten. Also da präsentiert sich das Land ja klimatisch von seiner allerbesten Seite für unsere internationalen Gäste dann. Also jetzt haben wir Ende Januar und Ende Februar. Naja gut, also immerhin findet Snooker ja drinnen statt. Es gibt genug Heizungen, denke ich, auch in der Stadthalle in Fürth. Und von daher sind die Gegebenheiten doch da, dass wir ein erfolgreiches European Masters dann noch abhalten können. Ja, also das war schon echt eine Nachricht. Ich muss sagen, so auf der emotionalen Ebene habe ich erstmal so ein bisschen gestockt dennoch. Denn wie viele andere habe ich natürlich auf das Pro-Am des Paul Hunter Classics gehofft. Jetzt ist es das European Masters geworden. Jetzt ist es natürlich an sich irgendwie noch cooler, weil es geht um mehr, aber es ist halt nicht das Paul Hunter Classic. Und es findet plötzlich am ganz anderen Zeitpunkt im Kalender statt. Also so als Snooker-Gewohnheitstier und Traditionsfan war das schon eine Nachricht, wo man auch so ein bisschen schlucken musste gleichzeitig. Aber natürlich vor allem super Nachrichten. Aber es bleibt ein Gefühlschaos. Also da bleibe ich dabei. Weil es rückt ja doch dieses Paul Hunter Classic in eine noch größere Unsicherheit. Und das ist ja nun mal ein Turnier, was wir wirklich so lieb gewonnen haben. Aber trotzdem natürlich Riesenvorfreude auf das European Masters, das hier in Deutschland stattfindet. Herrlich. Also das wird nochmal ein Snookerfest Ende Februar.
Ja, absolut. Es ist ein bisschen eine schwierige Nachricht, auch so, wenn man drüber nachdenkt, was das für das Paul Hunter Classic gleichzeitig bedeuten könnte. Ne? Also ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass World Snooker Tour zwei Turniere in Fürth veranstalten wird. Das heißt, wenn das Paul Hunter Classic im typischerweise ja letzten Augustwochenende 2022 dann zurückkehren sollte oder in irgendeiner anderen Form, dann wäre es definitiv ein Turnier, was außerhalb der Tour stattfinden wird. Glaubst du dran? Wie ist da in dieser Hinsicht die Einschätzung? Also es ist schwierig. Man vermisst natürlich auf der einen Seite auch einfach nicht nur Fürth im August, sondern einfach auch dieses Flair und diesen Status, den das Paul Hunter Classic und den Sinn ja vor allem auch, den das Turnier mal hatte.
Ja, gleichzeitig müssen wir jetzt natürlich sagen, dass World Snooker Tour auch schon mehrere Turniere unterschiedlichen Formats mit demselben Namen innerhalb einer Saison ausgetragen hat. Von daher kann ich mir jetzt auch doch vorstellen, dass sie vielleicht zweimal am gleichen Ort Station machen im selben Kalenderjahr. Also da sind jetzt die Hoffnungen noch nicht ganz am Boden. Aber natürlich hast du also aus ernsthafter Perspektive absoluten Punkt. Was heißt das für das Paul Hunter Classic? Und da ist natürlich keine Information aus niemandem rauszubekommen, weil wir hören ja auch seit Jahren, Monaten nichts über die Zukunft dieses besonderen Turniers. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt wirklich auch nicht vorstellen, dass wir irgendwie 2022 im August dieses Paul Hunter Classic haben werden. Aber vielleicht gibt es ja dann die Jahre drauf eine Chance, das zurückzubringen. Vielleicht können wir mal auch das Ganze ein bisschen positiv sehen und uns denken, vielleicht ist das European Masters in Fürth jetzt wieder so eine Initialzündung für den Standort. Da kommen ja dann noch mal alle vorbei und schauen sich Fürth an und fallen vielleicht auch noch mal hier dem Charme dieser Stadt zu Opfer und diesen Austragungsortes und kommen dann zum Pro-Am Hall Hunter Classic 2023. Also wir wissen es ja nicht, das ist ja reine Spekulation. Aber ich würde mir wünschen, dass das vielleicht für den Standort Fürth noch mal so eine Wiedergeburt wird in Form des European Masters und dass da noch was vorwärts geht. Denn du hast es angesprochen, der Charme dieses Turniers ist wirklich unbegrenzt. Also diese Stadthalle da mit den ganzen Tischen. Ich bin ja schon froh, dass beim European Masters sind ja auch einige Tische wirklich im Einsatz. Denn Fürth ergibt wirklich nur Sinn, wenn auf vielen Tischen gespielt wird. Sonst hat das, ja, es ist ein bisschen abstrus, da nur mit dem einen Tisch hinten in der Ecke. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Von daher haben sie schon ein gutes Turnier mit dem richtigen Format dafür auch gefunden. Ja, die Frage ist halt, ne, es ist jetzt schon ein Tick ernsthafter als das Paul Hunter Classic. Es geht natürlich um mehr Preisgeld dann, das ist an sich ja eine gute Sache. Aber es fehlt dann vielleicht so ein bisschen diese Sommerleichtigkeit. Also ich glaube, wir müssen einfach abwarten und uns das angucken. Aber es hat auf jeden Fall ein großes Potenzial, dieses Turnier.
Ja, es wird einen anderen Charakter haben, auf jeden Fall, als das Paul Hunter Classic in Fürth. Das ist irgendwie auch ganz logisch. Und vor allem, was man auch sagen muss, da es das European Masters ist, wird daraus vermutlich auch kein Standardturnier werden. Also zumindest nicht, wenn man dem gewohnten Verlauf des European Masters bisher mit wechselnden Standorten, was hatten wir alles, Bukarest, Lommel, Dornbirn, Milton Keynes.
Shout out to
Ja, Julio Long gefällt es vielleicht nicht ganz so gut. Ja, das ist natürlich schwierig, da dann auch jetzt zu vermuten, dass wir vielleicht jetzt standardmäßig wieder zwei Weltranglistenturniere in Deutschland haben. Aber wir können festhalten, Kati, für diese Saison ist das eine super Nachricht. Und ja, jetzt muss nur Corona-technisch dann irgendwie alles hinhauen, ne? Januar, Februar könnte tatsächlich wieder eine schwierige Zeit werden.
Ja, das ist natürlich jetzt eine suboptimale Risikostreuung übers Jahr hinweg gerechnet. Das ist klar, weil das ist alles in einer Zeitspanne. Das wäre alles im selben Lockdown, wenn es nochmal einen gibt. Aber wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Fürth hat ja diese wunderbare Stadthalle. Das ist schön, das ist auch irgendwo weitläufig. Also, ich stelle mir das gerade nochmal vor, du gerade Corona angesprochen hast, ne, und die Abstände von den Zuschauern zu den Tischen ist schon sind sehr gering, ne? Gerade in Fürth. Also da saß man ja quasi den Spielern auf dem Schoß. Also man saß quasi auf dem Tisch an diesen Außentischen. Also da bin ich sehr gespannt, wie das gestaltet wird. Jetzt
Was
Corona.
in Berlin tatsächlich auch gar nicht so viel anders ist, ne? Wenn man jetzt mal an die Außentische denkt, das ist auch nur, das sind vielleicht 1,5 Meter.
Das ist richtig, das ist richtig. Trotzdem kam es mir in Fürth immer noch extremer vor. Der Raum halt auch irgendwie kleiner ist, dann diese Tische sind an sich ja schon näher beieinander. Aber jetzt mal Corona-unabhängig wird das, glaube ich, nochmal echt eine krasse Sache, falls das wieder so aufgebaut wird, wie wir es kennen, dass man dann bei einem vollwertigen, ne, total wichtigen, vielleicht geht es um einen riesen Bonus für irgendwen, da gibt es doch immer hier diese Unsummen, die da verteilt werden. Ich weiß gar nicht, wie es diese Saison läuft, aber es könnte jedenfalls um sehr, sehr viel gehen bei dem Turnier und dann sitzt man da einen Meter 50 vom Tisch entfernt. Also das hat schon Charme. Also ich als Snooker-Fan werde mir natürlich da direkt mal ein Ticket dann auch sichern, sobald das möglich ist. Und ja, Corona-technisch müssen wir einfach hoffen, aber das müssen ja alle allzeit im Moment. Von daher, ja, also ich bin jetzt einfach mal optimistisch und freue mich über Snooker zurück in Fürth und an diesen Austragungsort muss man einfach mal gesehen haben als deutscher Snooker-Fan.
Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Und ja, du hast recht, es wird Teil der European Series sein. Bet Victor, glaube ich, hatte da den Hut auf in dieser Hinsicht. Also sowohl das German Masters als auch einen Monat später dann das European Masters sind Teil dieser Tour. Und da geht es dann nochmal um 150.000 Pfund extra Preisgeld. Ja, das dazu. Erstmal ist dann auch nochmal das Turkish Masters, was demnächst ansteht, wenn es stattfindet. Auch das ja noch so ein bisschen mit Fragezeichen verbunden. Aber phänomenale Nachrichten: German Masters, Paul Hunter Classic, Schrägstrich European Masters. Wir werden das nicht ganz wegbekommen, daran zu denken, glaube ich, wenn wir in Fürth sind. Und hoffentlich klappt das dann auch. Ende Februar in Fürth, nachdem wir uns einen Monat zuvor natürlich alle schon in Berlin gesehen haben. Und damit jetzt Snooker in Deutschland ad acta. Wir machen mal jetzt einen Sprung nach Leicester. Und das ist, glaube ich, der übelste Cut, den wir dann jetzt irgendwie mal finden müssen. Weg vom Planungszeitraum Snooker zum Spielzeitraum Snooker. Es wurde weiter fleißig Championship League gespielt in dieser Woche. Wir haben am wann haben wir gesprochen? Am Mittwoch über Montag und Dienstag gesprochen. Das heißt, wir haben drei vollgepackte Tage mit sechs Gruppen, die wir besprechen müssen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach hintereinander weg. Am Mittwoch waren zwei Gruppen dran, wo die Favoriten vorher nicht ganz so klar verteilt waren. Wir hatten eine offene Gruppe mit Tapcha und Nu, Martin O'Donnell, Craig Stedman und Zhang Jiankang und eine weitere mit Zhao Jianbo, Gerard Green, Hayden Pinney und Robert Milkins. Und man kann wirklich sagen, die Gruppen haben das auch so ein Stück weit eingehalten. Gerade die Gruppe mit Tapcha und Nu, das war unheimlich spannend. Der komplette Abend ging nur in Unentschieden zu Ende. Und am Ende setzt sich Craig Stedman hier durch mit einem einzigen Frame und nur in Anführungsstrichen 5 Pünktchen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ziemlich offen, aber auch, ja, leider ein ziemlich gebrauchter Tag für Martin O'Donnell.
Ja, also bitte, erstmal feiern wir nochmal den Craig Stedman. Ich meine, jetzt haben wir gerade erst über den Mann gesprochen in der Q-School und wie kann das überhaupt klappen? Und ausgerechnet der schafft das und das ist Wahnsinn. Und jetzt, zack, Championship League, Gruppe 29, boom, Craig Stedman qualifiziert sich für die nächste Runde. Schlägt Chipchaya Uno, also in der Tabelle. Das ist unglaublich. Ich find's mega. Tapcha Uno ist natürlich auch unsere Verbindung wieder zum Snooker-Standort Deutschland als German Masters-Sieger. Craig Stedman, also ich bin fasziniert. Ich bin fasziniert von Craig Stedman. Ich bin gespannt, was diese Saison noch bei dem so funktionieren wird. Aber der hat definitiv einen Lauf. Wir wissen, haben wir schon drüber gesprochen, oft bei ihm jetzt nicht genau, wie das eigentlich funktioniert, weil er ist jetzt nicht mit dem größten Snooker-Talent auf der gesamten Tour gesegnet. Aber er schafft das. Er gewinnt Matches. Ich glaube, da kann sich der ein oder andere wirklich noch eine Scheibe von abschneiden. Aber ja, also Martin O'Donnell, Mensch, das war wirklich die Enttäuschung bisher für mich dieser Championship League. Die letzte Saison lief schon nicht wahnsinnig gut für ihn. Und da muss jetzt eigentlich der Aufwind her. Na, weil der Junge hat ja Potenzial, der hat ja wirklich Potenzial für die Top 32. Und irgendwie ist da jetzt gerade so eine Flaute bei dem und er muss sich da rausarbeiten. Es klappt bisher wirklich überhaupt nicht. Aber er hat ja dann den Craig Stedman erst zum Gruppensieger gemacht, indem er hier noch eine 130 dann plötzlich rausgehauen hat gegen Tipchai Ono. Aber davor war das echt, der ganze Tag war eigentlich Martin O'Donnell braucht 15 Snooker und versucht sie zu bekommen und es klappt dann nicht. Also so gewinnst du halt wenig, das hat sich gezeigt und somit ist er Gruppenletzter. Also, da muss mehr kommen. Komm, Martin, mach's wie der Craig, gewinn mal ein paar Spiele, bitte.
Ja, wer weiß, es wird eine Weile dauern, bis er das wieder kann, denn jetzt ist erstmal Championship League angesagt. Das gleiche gilt auch für Robert Milkins, muss man ganz klar so sagen. Auch der mit einem gebrauchten Tag in der Gruppe 18 war vielleicht ja nicht der Favorit in dieser Gruppe, wenn man hier von einem Favoriten sprechen möchte, relativ ausgeglichen, meiner Meinung nach, ja, das Vorverhältnis, aber am Ende setzt sich hier Gerard Green durch und irgendwie ist das ganz typisch, oder? Dass der Haudegen sich hier durchbeißt in so einer Gruppe, die komplett offen ist. Also eigentlich ein Sieg mit Ansage.
Ja, gleichzeitig, Robert Milkins kann halt einfach diese Gruppenformate offenbar nicht. Also, ich weiß nicht, an einem normalen Tag, da isst der die doch alle zum Frühstück. Weiß ich nicht. Also da bin ich ein bisschen sehr überrascht, was der Robert Milkins hier veranstaltet hat. Aber natürlich, Gerard Green ist ein sehr guter Snookerspieler und das hat er gezeigt, hat den Robert Milkins 3-0 geschlagen. Insgesamt mit 7 Punkten da rausgegangen. Ja, also da. Hat er wirklich das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht? Ich sehe jetzt nicht so ganz, dass er jetzt in der nächsten Phase noch groß weiterkommen wird, aber das macht ja nichts. Immerhin hat er hier seine Gruppe wirklich mitgenommen, hat diese Chance genutzt, dass er jetzt eben vielleicht keinen Top-Top-Top-Namen in der Gruppe hatte. Und das verdient absolut Respekt. Und Hayden Pinhey immerhin im Preisgeld gelandet als Amateur, hat den Robert Milkins hinter sich gelassen. Hat den dritten Platz gemacht. Auch hier, also wenn ich mir jetzt eine Überraschung hätte wünschen dürfen, dann hätte ich mir sicher Hayden Pinhey gewünscht als Gruppensieger hier. Hat dann wirklich nicht gereicht, aber immerhin 3 Punkte mitgenommen. Wie gesagt, Platz 3, Robert Milkins hinter sich gelassen. Also das ist dann schon ein erfolgreicher Tag für ihn. Man muss ja auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, hier gerade bei unseren AmateurspielerInnen.
Ja, absolut. Hat ja auch Robert Milkins geschlagen. Also das ist sehr, sehr gut, auf das er aufbauen kann. Und wir ja, haben so lange über Fürth-Berlin-Snooker in Deutschland gesprochen, dass wir jetzt doch mal eine Pause machen und in der Zusammenfassung der Championship League tatsächlich mal auf 2 Takes gehen. Also bis gleich, dranbleiben. Wir sind zurück bei Total Clearance, reden fleißig über die Championship League und falls ihr es irgendwie noch nicht mitbekommen habt, das European Masters 2022 findet in Fürth statt. Wir haben ausgiebig drüber geredet und deswegen sind wir jetzt schon im zweiten Take dieser Aufnahme, dieser Zusammenfassung. Den Mittwoch haben wir abgehakt mit Craig Stedman und Gerard Green als Gruppensieger. Jetzt sind wir am Donnerstag angekommen und der hatte es ein Stück weit in sich. Die Gruppe zwischen Karen Wilson und Sam Craigie war unfassbar stark. Dort lief alles auf ein spektakuläres Finale zwischen den beiden zu. 6 Punkte hatten beide nach den ersten 2 Matches. Ben Hankern und Dylan Emery liefen in dieser Gruppe noch so ein bisschen unter ferner liefen. Und ja, Karen Wilson musste gegen Sam Craigie unbedingt gewinnen und hat das dann auch getan. Sehr souveräner Sieg. Glaubst du, Sam Craigie hat es eventuell nicht gut getan, dass er seine 2 Matches vormittags hatte und dann bis zum allerletzten Match am Abend warten musste, um wieder an den Tisch zu kommen?
Wow, das ist eine sehr gute Theorie. Trotzdem, glaube ich, hat es dem Sam Craigie einfach nicht gut getan, mit Karen Wilson in einer Gruppe zu sein, ne? Also der Karen Wilson, der stolpert einfach nicht bei diesen Gruppenformaten. Ich finde das wirklich beachtlich, weil gegen Sam Craigie, noch dazu, wenn er so in Form ist, wie er es ja an diesem Gruppentag war, da kannst du eigentlich auch schon mal verlieren, auch als Karen Wilson. Da kannst du schon mal ins Straucheln kommen. Aber nein, Karen Wilson gewinnt. 9 Punkte von 9 möglichen. Also, das ist schon absolut beachtlich, was der hier an Konstanz in diesem Gruppenformat zeigt, der Karen Wilson. Sam Craigie, ja, also der hätte jetzt auch nicht unbedingt mit 0 zu 3 verlieren müssen, oder? Also da hat er jetzt nicht unbedingt seine Leistung aus den ersten beiden Spielen dann gekrönt. Klar, vielleicht hat der Abstand dann eine Rolle gespielt. Karen Wilson war ein bisschen näher im Spielfluss natürlich drin durch seine Paarungen, die ein bisschen anders lagen im zeitlichen Verlauf des Gruppentages. Ja, trotzdem, also kommt Sam Craigie, da hat wieder so ein bisschen der letzte Biss gefehlt, hatte ich das Gefühl. Karen Wilson, der absolute Dominateur dieser Gruppe, auch wenn er zwischenzeitlich gegen Ben Hankern, also hätte er fast was liegen lassen, ne? Da hat er schon 2 Snooker gebraucht im zweiten Frame, aber hat dann tatsächlich die noch bekommen, weil Ben Hankern auf die letzte Schwarze in Folge gegangen hat. Also da war ein bisschen Drama schon dabei. Am Schluss dann aber sehr, sehr souverän, wie gesagt, von Karen Wilson, dem man hier applaudieren kann, ob seiner Konstanz.
Absolut. Hätte auch nicht mehr wirklich was geändert dann tatsächlich. Hätte auch mit einem Unentschieden gegen Hankern dann weiterkommen können, noch gegen Craigie und hat das getan. Ja, Sam Craigie, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, am Abend, da war überhaupt nichts mehr zu sehen. Der hat so unfassbar stark gespielt gegen Ben Hankern und Dylan Emery und danach komplett abgetaucht. Das war nichts, was er da gegen Cameron Wilson gezeigt hat. Und man muss auf der anderen Seite aber natürlich auch sagen, was du gerade schon erwähnt hast, Karen Wilson nicht nur in Gruppenformate, sondern Karen Wilson Championship League. Das passt einfach. Gib dem doch einfach jetzt den Pokal für die nächsten 3 Jahre Championship League und dann ist gut, oder?
Ja, da haben wir jetzt 6 Turniere uns dann auch gespart. Da haben wir ein bisschen Luft im Kalender. Und ja, nee, also das kann natürlich immer sehr schnell schief gehen. Ne? Das wissen wir auch. Deswegen habe ich das ja auch so lobend erwähnt, weil du kannst halt schnell mal irgendwie dieses eine Match da verlieren an so einem random Mittwochnachmittag und dann bist du halt raus. Also das kann immer passieren. Aber Karen Wilson scheint das offenbar einfach nicht zu passieren. Und das möchte ich doch gerne live und in Farbe weiterverfolgen, anstatt hier durch Vorentscheidungen. Aber also absoluter Favoritensieg in der Gruppe.
Ja, und auch in der anderen Gruppe vielleicht so ein bisschen. Graham Dodd zumindest als höchstplatzierter Spieler mit dabei gewesen und hat sich am Ende auch durchgesetzt. 2 Siege gegen CJ Hui und Julian Boyko legten da den Grundstein. Das war irgendwie immer noch nicht so der Graham Dodd, der mal Weltmeister geworden ist. Wobei die Frage ist, ob wir den Graham Dodd aus dem Finale gegen Peter Ebb nochmal sehen wollen. Das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung. Aber es ist bei Graham Dodd irgendwie immer so mehr Kampf als wirklich Spiel, habe ich das Gefühl. Es macht nicht so ganz Spaß, ihm zuzugucken, weil man so das Gefühl hat, Mensch, Junge, das sieht mehr nach Arbeit aus als alles andere. Irgendwie hat Graham Dodd, ich weiß, der hat noch nie so richtig Leichtigkeit am Tisch gezeigt, aber die würde ich bei ihm ganz gerne mal sehen.
Das wäre eigentlich ein extrem interessantes Experiment, wenn wir mal wirklich so einen lockeren Graeme Dott sehen würden. Also ich würde es gern sehen. Wir hatten doch jetzt hier neulich erst die Diskussion mit Judd Trump, von wegen mal entspanntere Kleidung und jeder kann anziehen, was er will bei einem Turnier. Ich bin ja Befürworterin des Ganzen für ein einziges Turnier in der Saison, dass wir wirklich mal sehen, was die Jungs so und Mädels so tragen, wenn sie tragen, was sie tragen können und wollen. Jedenfalls würde ich dann allerdings gerne Graeme Dott dazu verpflichten, irgendwie in Badelatschen und mit so einem Hawaii-Hemd. Na, und ja, also das würde ich gerne sehen, Mensch. Also jetzt, wo du sagst, ja, den Urlaubs-Graeme Dott mit so einem alkoholfreien Cocktail mit Schirmchen noch am Tisch. Also das möchte ich sehen. Ich möchte Graeme Dott beim, ich weiß nicht, Ibiza Classic möchte ich den sehen in dem Outfit. Aber zurück zum Snooker, bevor ich mich hier noch im Kopf und Kragen rede. Jetzt haben wir Graeme Dott wirklich souverän, ganz oben in der Tabelle. Ganz unten leider Julian Boyko. Schade.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Da hätte man einen Tick mehr erwarten können. Der ist jetzt auf seiner zweiten Saison und man hat eigentlich das Gefühl, da muss endlich mal ein bisschen mehr kommen. Man vergisst zwar auch ganz gerne, dass der noch unfassbar jung ist, aber der ist halt auch mit sehr vielen Vorschusslorbeeren ausgestattet worden. Immerhin Frame geholt gegen Graeme Dott und dann auch ein Unentschieden gegen CJ Hui. Aber da hätte schon ein bisschen mehr kommen können vom Ukrainer. Also, wenn der nicht als ewiges Talent gelten will, Kati, dann muss da schon ein bisschen mehr noch kommen, oder?
Ja, der bräuchte halt mal wirklich so den einen Run. Und gut, dann ist es halt nicht die Championship League, aber den will ich jetzt schon mal irgendwo in einem Viertelfinale sehen oder in einem Halbfinale. Ja, also ich hoffe wirklich, dass er sich nicht zu sehr unter Druck gesetzt fühlt. Das sage ich einen Satz, nachdem ich ihn quasi de facto unter Druck gesetzt habe. Und dass er trotzdem befreit aufspielen kann und sich noch mehr findet irgendwie auf dieser Profitour. Weil in Ansätzen sieht man bei ihm ja immer wirklich dieses Talent. Und dass es nicht jetzt so leere Vorschusslorbeeren sind, sondern dass er wirklich das eigentlich mitbringt. Aber er bringt es halt noch nicht so ganz auf den Tisch. Vielleicht ist es wirklich das Alter irgendwo. Aber ja, ich hoffe, dass er nicht zu verkrampft rangeht, sondern die Saison wirklich auch genießt und ja, uns hier mal wirklich sein Glanz-Snooker zeigt und dann eben diesen einen Run mal bekommt bis in die wichtigen Runden eines Turniers. Aber ja, bei der Championship League hat das schon mal nicht geklappt in der Gruppe 20.
Ja, und nachdem ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese ganze Gruppe als oder die ganze Woche als Mittelwoche dieser ersten Championship League Phase so ein bisschen vor sich hin dümpelte, hat World Snooker Tour gestern noch mal einen rausgehauen und dann doch noch mal ein paar richtig starke Namen und vor allem auch noch ein paar richtig tolle Matches geboten. Stuart Bingham, Michael Wild, Gao Yang und ja, ein etwas bemitleidenswerter Elliot Slesser am Ende machten gestern einen richtig spannenden Sieger aus, der am Ende dann doch irgendwie Stuart Bingham heißt, so viel erwartbar. Ein einziger blöder Frame war es letztendlich für Michael White. Aber das Unentschieden zum Start zwischen Bingham und White war ja schon unfassbar genial. Zum einen, was Bingham da gespielt hat in den ersten zwei Frames, diese Clearance, die er da gezeigt hat, stark. Und Michael White dann aber auch nach 0-2 Rückstand noch richtig bärenstark zurückgeschlagen hat. Ja, am Ende ein Frame. Aber das ist doch der Michael White, den wir auch irgendwie mal sehen wollen. Wir dürfen nicht vergessen, der ist immer noch Amateur.
Genau, der hat hier das schöne A hinter sich, ne, für Amateur bei Snooker Org in der Ergebnistabelle. Also das vergisst man wirklich schnell bei ihm und das können wir jetzt endlich mal wieder mit Recht sagen. Ne? Denn also die vergangene Saison, da hat er dann auch oft einfach gespielt wie ein Amateur, wenn er mitgespielt hat. Jetzt war das wirklich eines Profis würdig. Super knapp ausgeschieden jetzt. Stuart Bingham hat sich durchgesetzt. Aber das waren wirklich gute Nachrichten für Michael White-Fans gestern, dass er mal wirklich gezeigt hat, was er kann, wozu er imstande ist. Also das hat mal wieder Hoffnung gegeben. Da kann ich jetzt auch mal nicht, ich beende ja so gerne Karrieren von SpielerInnen, da kann ich jetzt auch mal meinen Mund halten und nicht sagen, komm Michael White, lass es. Also der ist wieder am aufsteigenden Ast, das sind gute Neuigkeiten. Mein Mitleid mit Elliot Slesser hält sich dagegen sehr in Grenzen. Der hat ja schon, war das nach dem ersten Match, direkt rumgeungt hier, wie unglaublich furchtbar der Tisch ist, um Gottes Willen. Ja, also ich dachte mir eher, wie unglaublich furchtbar sein Snookerspiel gestern war. 0 Punkte am Schluss. Ja, ne, tschüss Elliot Slesser. Championship League beendet für ihn.
Ja, und das auch irgendwie vollkommen zu Recht. Nach so einer wirklich katastrophalen Leistung, da war nicht viel mehr zu holen. Gao Yang, richtig starkes Match gegen Elliot Slesser, aber gegen Michael White und gegen Stuart Bingham dann leider nicht wirklich viel gerissen, die dann auch gestern ein Stück zu stark gegenüber allen anderen waren. Ja, und auf dem anderen Tisch kann man sagen, gab es einen Sieg mit Ansage, denn Ryan Day war Mitkommentator beim Gruppenfinale zwischen Cameron Wilson und Sam Craigie und sagte dort bereits den bedeutungsvollen Satz, er is not expecting much of tomorrow, erwartet also nicht viel von seinem Tag und damit war eigentlich klar, der gewinnt die Gruppe und was hat er gemacht? Die ersten zwei Matches gleich mal weggehauen wie sonst was. 3-1 gegen Barry Pinches, 3-0 gegen Jackson Page, der wirklich auch einen starken Tag erwischt hat eigentlich gestern. Mit der beste Jackson Page, den ich seit langem gesehen habe. Ja, Ryan Day, eine Runde weiter. Mensch, das ist ja auch mal so eine Sache, über die wir mal reden können, Mensch. Der hat ja das unheimlich wichtige Shootout in der letzten Saison gewonnen. Und um danach wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Also, ja, Mensch, Ryan Day, mal wieder so ein kleines Lichtblickchen von ihm.
Zeit wird's, denn wir haben ja wirklich gesagt, Mensch, Shootout, kann er das Momentum mitnehmen? Nein, konnte er nicht, aber jetzt ist die neue Saison da und Ryan Day ist offenbar wieder am Start und das scheint wirklich für ihn zu funktionieren, sich selbst so ein bisschen runterzuspielen vorher, die Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen. Das ist, erinnert mich ein bisschen so an den Streber oder die Streberin früher in der Schule, wo es immer hieß, nee, oh Gott, ich habe jetzt Mathe total verhauen und dann gab es die Eins am Stoß, ne, kennen wir alle. Und so hat das Ryan Day quasi ein bisschen in abgewandelter Form betrieben und hat dann wirklich tolles Snooker gespielt. Gerade das 3-0 auch gegen Jackson Page, der, du hast angesprochen, auch super unterwegs war für sich. Der hätte bestimmt viele andere Gruppen gewonnen. Ist jetzt eben auf den super toll aufspielenden Ryan Day getroffen. Also von daher auch eine sehr gute Gruppe. Ich meine, Barry Pinch ist auf Platz 3, Hossein Wafai auf Platz 4. Also das war schon Dynamit, war da in dieser Gruppe drin. Also das waren alles Leute, bei denen man sich vorstellen könnte, dass die durch so andere Gruppen sich so durchmogeln, ne, und hier auch mal eine Gruppe gewinnen. Alle in einer Gruppe und zack, hat sich dann doch am Schluss der Ryan Day durchgesetzt, auf den wahrscheinlich die meisten vorher trotzdem getippt hätten. Aber das war wirklich eine sehr, sehr schöne Gruppe. Die hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War wirklich ein toller Tag. Und Montag geht's dann schon weiter mit der letzten Woche der ersten Stage der Championship League. Das ist ein bisschen unübersichtlich weiterhin, aber es geht so langsam auf ein Ende zu und dann geht es auch endlich Richtung Entscheidung so langsam, nachdem dann, wie gesagt, die nächsten 10 Gruppen durch sein werden. Joe Perry, Jimmy White unter anderem am Start gleich am ersten Tag, Stephen Maguire, Ebenfalls. Und dann werden später in der Woche noch Spieler eingreifen wie Yan Bingtao, auch Lukas Kleckers unter anderem, der durchaus eine recht ordentliche Gruppe erwischt hat, hätte schlimmer kommen können. Matthew Selt, Ashley Carty, Fraser Patrick, seine Gegner, also da geht vielleicht was für Lukas. Sean Murphy wird eingreifen, Matthew Stevens, David Gilbert, Zhao Xintong und am letzten Tag dann auch nochmal Judd Trump und Mark Allen. Und Mark Allen nehme ich gleich mal als Übergang zu unserem letzten Thema für heute. Denn wir haben ja gesagt, wir haben viele News und eine weitere gab es dann auch noch, die vielleicht gar nicht so groß geworden wäre. Die British Open sind nämlich ausgelost worden und das Wort ausgelost packe ich in 26 Anführungszeichen, denn was wir da schon wieder erlebt haben an Matches, also wir müssen zum einen über das Format reden, machen wir vielleicht dann auch nochmal kurz vor dem Turnier, aber auch über die Matches, die dort ausgelost wurden. Das kann man doch keinem erzählen, Kathi. Also Mark Selby gegen Sean Murphy, Wiederauflage des WM-Finals über die unfassbare Distanz von Best of Five, was soll das denn bitte? Und Mark Allen gegen Rian Evans. Was ist, welcher GZSZ-Schreiber hat sich das denn bitte ausgedacht?
Ja, so ist es halt, wenn man die Würfel rollt, Christian, so viele Male, da kann auch mal was Exotisches bei rauskommen. Ja, also jetzt haben wir hier das Mini-WM-Finale wieder. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich finde das total blöd. Ich hätte das nicht so ausgelost hier. Komm, jetzt hier Best of Five, dürfen wir uns die beiden Hanseln wieder anschauen in der ersten Runde. Also ich finde das echt lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es total daneben. Aber gut, da kann man nichts machen, weil es ist ja eine zufällige und total hochoffizielle Auslosung gewesen. Da finde ich eigentlich Mark Allen gegen Rian Evans schon spannender. Das wird nochmal die Scheidungsschlammschlacht quasi am Tisch. Hatten wir natürlich auch noch nicht in der Snooker-Geschichte, dass hier zwei Leute, die mal verheiratet waren. Waren die verheiratet schon? Also jetzt zumindest eine Tochter zusammen. Dass die gegeneinander am Tisch stehen. Also ich finde, das ist eigentlich ein schönes Zeichen. Also jetzt Spaß beiseite. Ich finde es ein schönes Zeichen irgendwo für Frauensnooker, weil hey, ja, jetzt kann sowas passieren, weil wir plötzlich weibliche Profis haben. Das ist eine gute Sache. Ich finde es jetzt auch hier wieder ein bisschen überdramatisch eigentlich für so ein frühes Turnier in der Saison. Ich hätte mir jetzt für Rian Evans auch gewünscht, ne, dass da vielleicht noch ein paar andere Auslosungen zuerst kommen, aber gut, bei Best of Five, ehrlich gesagt, kannst du auch nicht viel verlieren. Das wird, glaube ich, eine sehr viel beachtete Begegnung und es ist irgendwo große Ironie des Schicksals oder der Auslosungsgötter. Ach ja, also das gibt was. Das wird wirklich sehr interessant. On Yi ist auch natürlich im Draw jetzt wieder dabei. Hoffentlich kann sie wirklich antreten. Wir haben da bisher, glaube ich, kein Update bekommen. Würde gegen David Grace spielen. Also das auch hier eine nette Auslosung. Ich glaube, wesentlich weniger dramatisch als bei Rian Evans. Ja, also es ist wirklich einiges passiert in diesem Lostopf. Wow, also da freuen wir uns auf ein wirklich interessantes Turnier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wir freuen uns einfach drauf, das uns das dann anzuschauen in dem langen Format Best of Five.
Ja, also die Tochter von Rian Evans und Mark Allen, die dürfte jetzt so langsam im Teenageralter sein, glaube ich. Also was dürfte die, ich glaube so 12, 13 dürfte die inzwischen auf jeden Fall sein.
Die ist doch schon 16, 17, Christian, die Zeit vergeht.
Wahnsinn, also das ist Wahnsinn, ja. Ich erinnere mich an Baby- und Kinderfotos damals noch. Ja, also die wird auf jeden Fall Mama und Papa sicherlich in etwas ungewohnter Manier dann zugucken müssen. Best of Five in den ersten Runden, das Format, nee, erstmal nochmal kurz zur Vollständigkeit halber die deutschsprachigen Gegner und dort hat der Lostopf dann auch mal wieder sich von seiner schlechteren Seite gezeigt. Keine einfache Auslosung tatsächlich. Alex Osenbacher bekommt es mit John Higgins zu tun. Simon Lichtenberg darf gegen Liang Wenbo antreten und Lukas Kleckers hat Yan Bingtao mal eben vor die Brust geschnallt bekommen. Aber das große Aber dabei ist, vielleicht die beste Chance, Kathi, das Format. Best of Five wird durchgezogen und zwar bis zum Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Best of Seven, Finale, Best of 11 und das für ein vollwertiges Weltranglistenturnier. Das erste echte, in Anführungsstrichen, Kräftemessen der Saison. Wie finden wir das? schwierig, oder? Ich meine, jede Runde wird noch neu ausgelost, macht die ganze Sache dann nochmal etwas, ich will jetzt nicht sagen unseriöser, aber es hat schon irgendwie etwas Komisches an sich.
Oh, total, total. Du hast es ja gerade gemerkt in meinem Kommentar zu dem Draw. Also ich, ja gut, vollwertiges Ranglistenturnier, schön und gut. Das Shootout ist auch ein Ranglistenturnier. Also ich sehe dieses British Open, das hat sich jetzt für mich verwandelt in quasi die Sommerversion des Shootouts, ne? Also man guckt da ein bisschen zu, das ist mit dem abstrusen Best of Five, ja klar. Ich meine, da kann wirklich alles passieren. Und wenn wir dann die große Überraschung hatten, wird die in der nächsten Runde gegen den Top-Favoriten gelost, ne? Also das alles ist möglich und von daher ist das Ganze auch nicht ganz so ernst zu nehmen, aus meiner Sicht jetzt. Aber natürlich geht es um Ranglistenpunkte. Dafür bist du dann zuständig, Christian, bei dem Turnier. Du kannst hier die ernsthafte Seite repräsentieren und ich gucke einfach ein bisschen abstrus Snooker an im Sommer.
Alles klar, ja, das Shootout des Sommers, wenn man so will. Mit dem Unterschied halt, dass es beim Shootout nur um die Hälfte des Preisgelds geht. 100.000 Pfund bekommt der Sieger der British Open. Also, das schreit doch förmlich eigentlich nach Überraschungssieger. Und damit herzlichen Glückwunsch schon mal an Judd Trump. So, das war es von uns für heute. Eine unfassbar lange Sendung, aber auch eine, die wirklich viel hoffentlich auch euch Spaß gebracht hat. Uns hat es jedenfalls Spaß gemacht. Sehr viele Neuigkeiten. Fürth als Austragungsort ist wieder zurück im Snooker. Sechs Gruppen der Championship League haben wir für euch zusammengefasst und wir hören uns dann nächste Woche wieder in der dritten Woche der Championship League. Es geht dann weiter, unter anderem, wie gesagt, Lukas Kleckers am Tisch. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kati, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.